Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. In den letzten Wochen stand hier das fünfte Buch Mose im Mittelpunkt. In dieser Sendung erreichen wir nun den Schluss dieses Buches und damit zugleich auch den Schluss des sogenannten Pentateuchs. So werden die fünf Bücher Mose als Ganzes auch genannt. Der jüdische Begriff dafür ist Tora, und in der Bibel selbst ist manchmal von dem Gesetz die Rede oder auch von dem Gesetz des Mose. Kurz bevor die Israeliten in einem zweiten Anlauf versuchen, das verheißene Land Kanaan einzunehmen, ruft Mose sie zu sich, um sein Amt als Anführer des Volkes an Josua zu übergeben. Mose und Josua gehörten zu den wenigen aus der Väter- und Großvätergeneration, die beim Auszug aus Ägypten vor etwa 40 Jahren selbst dabei gewesen waren. Sie hatten miterleben müssen, wie ihre damaligen Zeitgenossen es vor lauter Angst nicht gewagt hatten, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Ob die inzwischen nachgewachsene Generation der Israeliten wohl mutiger sein würde? Auf 120 Lebensjahre kann Mose inzwischen zurückblicken. Gesundheitlich geht es ihm immer noch gut, aber er weiß, dass sein Leben bald zu Ende geht. Und so wird im fünften Buch Mose Kapitel 31 berichtet, wie er sein Amt als Anführer des Volkes Israel an Josua übergibt. Mose selbst wird das Land Kanaan also nicht mehr betreten, sondern vorher in Frieden sterben. Die Zeit des Abschiednehmens ist gekommen. Zu Moses Vermächtnis soll, man höre und staune, ein Lied gehören. So ist es Gottes Wunsch. Ein Lied, das sich die Israeliten einprägen und an die nächsten Generationen weitergeben sollen. Ein Lied, das auch dann noch erklingen wird, wenn die Israeliten ihre Begeisterung über das Land Kanaan längst verloren und sich von Gott abgewandt haben werden. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, so heißt es in Kapitel 31, Vers 21, dann soll dies Lied vor ihnen als Zeuge reden, denn es soll nicht vergessen werden im Mund ihrer Nachkommen. Der Bibeltext, den ich für diese Sendung vorgesehen habe, beginnt nun allerdings erst einmal mit einer Notiz darüber, dass Mose das Gesetz Gottes schriftlich festhält. Mit dem Gesetz sind hier wahrscheinlich die Weisungen aus den Kapiteln 5 bis 26 gemeint. Wie eine Urkunde soll dieses schriftliche Dokument neben der Bundeslade mit den Gesetzestafeln aufbewahrt werden. Und ähnlich wie das Lied des Mose, das ich eben schon erwähnt habe, wird auch die Urkunde des Gesetzes wie ein Zeuge gegen das Volk Israel aussagen, wenn es Gott untreu werden sollte. In Kapitel 31, in den Versen 24 bis 26, wird berichtet: Als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, gebot er den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und sprach: Nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, dass es dort ein Zeuge sei wider dich. Dieses Buch, von dem hier die Rede ist, dürfen wir uns übrigens nicht wie ein Buch vorstellen, das bei Ihnen oder mir im Bücherschrank steht, sondern vermutlich wird es eine Schriftrolle gewesen sein, möglicherweise auch eine Sammlung von beschrifteten Tontäfelchen. Aber so viel man heute weiß, wurden zur Zeit des Mose Schriftrollen verwendet. Bevor ich mit der Lesung des Bibeltextes fortfahre, möchte ich kurz daran erinnern, dass die folgenden Ereignisse bestimmt in einer sehr ernsten und feierlichen Atmosphäre stattfanden. Zum allerletzten Mal erhob Mose seine Stimme und sprach zu den 12 Stämmen Israels, die sich um ihn versammelt hatten. Die ganze Szene erinnert mich an den Stammvater Jakob, der zuletzt seine 12 Söhne zu sich gerufen hatte, um sie zu segnen und jeden Segensspruch mit einer prophetischen Aussage zu verknüpfen. Der große Unterschied: aus den 12 Söhnen Jakobs und ihren Nachkommen sind längst die 12 Stämme Israels geworden, also ein stattliches Volk. Was Mose den Israeliten mitzuteilen hat, ist allerdings nicht gerade schmeichelhaft. Aber auch darin ähnelt Mose dem alten Jakob. Der hatte einigen seiner Söhne nämlich ebenfalls ziemlich deutliche Worte ins Stammbuch geschrieben. Mose verweist nun auf das Buch des Gesetzes, also auf die von ihm beschriftete Rolle, die wie eine Urkunde im Ernstfall bestätigen soll, dass niemals Gott seinen Bund mit dem Volk bricht, sondern dass das Volk untreu wird. Und so spricht Mose, ich lese weiter ab Vers 27, denn ich kenne deinen Ungehorsam und deine Halsstarrigkeit. Siehe, jetzt schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr ungehorsam gewesen gegen den Herrn, wie viel mehr nach meinem Tode. Versammelt vor mir alle Ältesten eurer Stämme und eure Amtleute, dass ich diese Worte vor ihren Ohren rede und Himmel und Erde wieder sie zu Zeugen nehme. Denn ich weiß, dass ihr euch nach meinem Tode sehr versündigen werdet und von dem Wege abweichen, den ich euch geboten habe. So wird euch am Ende der Tage das Unheil treffen, weil ihr tut, was böse ist in den Augen des Herrn und ihn erzürnt durch eurer Hände Werk. Und Mose trug vor den Ohren der ganzen Gemeinde Israel dies Lied bis zum letzten Wort vor. Ja, und dann folgt in Kapitel 32 dieses Lied, von dem schon am Anfang der Sendung die Rede war. Dabei handelt es sich um ein absolut außergewöhnliches Lied und das in mehrfacher Hinsicht. Allein die Tatsache, dass alle Israeliten es lernen und an ihre Nachkommen weitergeben sollen, macht es zu etwas Besonderem. Fast könnte man das Lied des Mose als Nationalhymne bezeichnen, denn in diesem Lied geht es um einige wichtige Schicksalsstunden des Volkes Israel. Wie ich bereits in der letzten Sendung erwähnt habe, spielt die Musik wohl schon seit Menschengedenken eine wichtige Rolle für den Glauben der Menschen. Durch Lieder werden Glaubensinhalte transportiert, die sich den Sängern und Zuhörern leichter einprägen als das gesprochene Wort. Außerdem finden Lieder nicht nur leichter Zugang ins Gedächtnis, sondern auch in das menschliche Herz. Die ersten vier Verse von Kapitel 32 bilden vom Text her den Einleitungsteil des Liedes. Hier der erste Vers. Er lautet: Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes. Himmel und Erde werden hier in dichterischer Sprache dazu aufgefordert, als Zeugen bereitzustehen, wenn es darum geht, die Bedingungen zu bestätigen, unter denen Gott das Land Kanaan seinem Volk zur Verfügung stellt. Für uns heute mag es ein wenig seltsam klingen, den Himmel und die Erde als Zeugen zu benennen. Aber wenn man bedenkt, dass Himmel und Erde von Gott geschaffen wurden und zugleich das Umfassendste sind, was wir uns vorstellen können, dann ergibt das durchaus einen Sinn. Mehr als 700 Jahre später müssen übrigens viele Israeliten als Strafe für ihre Verfehlungen das Land Kanaan verlassen. Sie werden in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Und erneut werden Himmel und Erde sozusagen als Zeugen aufgerufen. Gleich am Anfang des Jesaja-Buches heißt es: Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Dass Himmel und Erde als Zeugen benannt werden, signalisiert außerdem, dass Gottes Handeln nicht irgendwo im Verborgenen stattfindet. Sondern, weil er gerecht ist, kann ruhig jeder erfahren, wie er die Menschen und ihr Tun beurteilt. Vers 2. Im Einleitungsteil von Moses Lied heißt es nun: Meine Lehre rinne wie der Regen, und meine Rede riesele wie Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Tja, hier merkt man, dass Mose die letzten 40 Jahre in der Wüste zugebracht hat. So wie der Regen das Gras vor dem Verdorren bewahrt, so will Mose mit seinen Worten dem Volk Israel etwas Gutes tun. Und weil Mose sich immer wieder im Auftrag Gottes an die Israeliten wendet, stehen der Regen auf dem Gras und der Tau auf dem Kraut zugleich auch für das Wort Gottes, das die Menschen erquickt. In Psalm 72 wird sogar der kommende Messias mit Regen und Tau verglichen. Dort heißt es: Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Ich werde nie vergessen, wie mir eine Frau, die vor noch gar nicht so langer Zeit ihren Mann verloren hatte, freudestrahlend erzählte, wie wichtig ihr diese Verse aus Psalm 72 geworden seien. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie sich wirklich gefühlt wie vertrocknetes Gras. Aber dann hat sich Gott in ihrem Leben bemerkbar gemacht wie ein sanfter Regen. Und wann immer sie ihre Bibel aufschlug, um einen Abschnitt darin zu lesen, hatte sie den Eindruck, wieder aufzublühen. Zurück zum Lied des Mose im 5. Buch Mose, Kapitel 32. Hören Sie daraus nun die Verse 3 und 4. Mose ruft den Israeliten zu, »Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Ihr ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott, und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er.« Wenn ich bedenke, dass Moses Lied zu einem Stück Weltliteratur geworden ist, das in unzählige Sprachen übersetzt wurde, dann freue ich mich ganz besonders über die persönliche Widmung in Vers 3. »Ich will den Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott allein die Ehre«, so drückt Mose sich aus. Und der nächste Satz, »Er ist ein Fels«, ist sozusagen Programm in diesem Lied. Mehrfach wird Gott als der Fels bezeichnet, während andere Götter als Felsen nicht taugen. Das erinnert mich natürlich an einige Aussagen aus dem Neuen Testament, die zwar nicht exakt diesen Begriff verwenden, aber sinngemäß zum Ausdruck bringen, dass für Christen Jesus der Fels ist. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, »Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.« Und gleich mehrfach wird Jesus als Eckstein, also als ein besonders wichtiger Stein bezeichnet. Der erste Petrusbrief verweist dabei auf einen Vers aus dem Jesaja-Buch. Petrus schreibt, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Zurück zum Lied des Mose. Die Verse 1 bis 4 habe ich als eine Art Einleitung bezeichnet, in der eben der Bezug zu Gott hergestellt wird. Mose bringt damit zum Ausdruck, an wen er glaubt und wem er sein Lied widmet. Nun beginnt der Hauptteil, der sich inhaltlich, gleich am Anfang, sehr von den einleitenden Worten abhebt. Ich brauche nur die Verse 5 und 6 vorzulesen, und Sie wissen garantiert, was ich meine. Denn in diesen beiden Versen heißt es, »Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn«, also gegen Gott. »Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist's nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat?« Hier ist von der Vaterschaft Gottes die Rede, weil er das Volk Israel gemacht und bereitet hat. In gewisser Weise könnte man also Gott als den Vater aller Menschen bezeichnen, weil er ihr Schöpfer ist. Und tatsächlich wird im Lukasevangelium Adam als ein Sohn Gottes bezeichnet. Zu finden ist diese Stelle in Kapitel 3, ganz am Ende des Stammbaumes Jesu. Doch Adam, der erste Mensch auf Erden, war ein Sünder, und die Sünde trennte ihn von Gott. Deshalb wurden Adams Nachkommen nicht mehr in diesem Sinne als Söhne und Töchter Gottes bezeichnet. Das änderte sich erst, als die tiefe Kluft zwischen Gott und den Menschen wieder geschlossen wurde, indem Jesus Christus die Menschen durch seinen Opfertod mit Gott versöhnte. Erst seitdem ist es wieder möglich, im geistlichen Sinne ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu werden. Deshalb heißt es in Kapitel 1 des Johannesevangeliums, »Wie viele ihn, nämlich Jesus, aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Zurück zum Lied des Mose. In den Versen 7-9 beklagt er die Vergesslichkeit der Israeliten. Schon ein kurzer Blick in ihre Geschichte würde ihnen deutlich vor Augen führen, was Gott bereits alles für sie getan hat. Mose fordert das Volk auf: Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden, deine Ältesten, die werden dir's sagen. Als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Die genaue Bedeutung von Vers 8 lässt sich kaum vollständig erschließen. Ziemlich rätselhaft erscheint die Aussage, dass Gott die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels setzte. Die Botschaft der ersten Vershälfte ist dafür umso klarer. Gott hatte von vornherein einen Plan, welches Stück Land er welchem Volk zuteilen würde. Dieses Recht steht ihm zu als Schöpfer des Himmels und der Erde. Doch genau deshalb bringt es auch nichts, seine Entscheidungen in Frage zu stellen. Ich denke, Sie merken schon, worauf ich hinaus will. Gläubige Juden berufen sich bis heute zu Recht auf die uralte Zusage Gottes, das Land Kanaan dem Volk Israel zum Besitz zu geben. Verständlich ist jedoch auch, dass andere Völker und die Angehörigen anderer Religionen diesen Besitzanspruch nicht nachvollziehen können. Und so kommt es im Nahen Osten immer wieder zu kleineren und größeren Auseinandersetzungen bis hin zum Krieg. Vers 10 im Lied des Mose beschreibt auf ungewöhnliche Weise das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel. Wegen der besseren Verständlichkeit lese ich noch einmal Vers 9 und daran anschließend Vers 10. Mose erklärt den Israeliten: Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Sie erinnern sich, Jakob wurde nach dem Kampf am Fluss Jabok auch Israel genannt. Wenn es hier also heißt, Jakob ist sein Erbe, dann ist damit gemeint, das Volk Israel ist Gottes Erbe. Und dieses Erbe fand Gott in der Wüste und gab darauf Acht. Er sorgte für das Volk Israel und behütete es wie seinen Augapfel. Weiter ab Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn, und kein fremder Gott war mit ihm. Diese Verse beschreiben recht anschaulich, wie Gott auch heute mit Menschen umgeht, die sich ihm anvertrauen. Wie ein Adler seine Jungen eines Tages aus dem Nest schubst, um ihnen das Fliegen beizubringen, so fordert Gott von den Menschen ein gewisses Maß an Selbstständigkeit. Sie sollen Verantwortung für sich selbst und für andere übernehmen. Deshalb heißt es zum Beispiel beim Propheten Micha: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Doch trotz aller Selbstständigkeit dürfen wir gewiss sein, dass Gott uns nicht aus den Augen verliert. Wenn es nötig ist, wird er, bildlich gesprochen, wie ein Adler seine Flügel unter uns ausbreiten, damit wir nicht zu Schaden kommen. Ich möchte nun an dieser Stelle einen größeren Abschnitt aus dem Lied des Mose einfach am Stück vorlesen, damit Sie einen Eindruck bekommen vom Inhalt und der Sprache dieses Textes. Ich beginne mit Vers 15. Dort wird das Volk Israel mit dem Namen Jeschurun bezeichnet. Dieser Name ist von einem Wort abgeleitet, das eigentlich gerade oder aufrichtig bedeutet. Im Zusammenhang mit den nachfolgenden Versen ist der Name Jeschurun also pure Ironie. Hier also die Verse 15-20. Als aber Jeschurun fett ward, wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet und hat ihn zur Eifersucht gereizt durch fremde Götter. Durch Greuel hat er ihn erzürnt. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Und als es der Herr sah, ward er zornig über seine Söhne und Töchter, und er sprach, ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen, will sehen, was ihnen zuletzt widerfahren wird. Denn es ist ein verkehrtes Geschlecht, es sind untreue Kinder. Soweit die Verse 15 bis 20. Mose erhebt also schwere Vorwürfe gegen das Volk Israel, weil er, wie ein Prophet, voraussieht, dass die Israeliten Gott enttäuschen werden, sobald sie im Land Kanaan erstmal so richtig heimisch geworden sind. Aus lauter Zorn, so heißt es in Vers 20, wird sich Gott vor ihnen verbergen und einfach nur zusehen, was mit ihnen passiert. Und dennoch erwähnt Mose in seinem Lied immer wieder, dass sich Gott nach Veränderung sehnt. So heißt es in den Versen 28 und 29, Israel ist ein Volk, dem man nicht mehr raten kann, und kein Verstand wohnt in ihnen. O, dass sie weise wären und dies verstünden, dass sie merkten, was ihnen hernach begegnen wird. Schließlich sagt Mose in seinem Lied voraus, wie Gott sich doch noch über sein Volk erbarmen wird, indem er die Feinde Israels und ihre Götter besiegt. Und so endet Moses Lied mit dem Aufruf in Vers 43, preiset ihr Heiden sein Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und wird an seinen Feinden Rache nehmen und entsühnen das Land seines Volkes. Und ich lese gleich weiter ab Vers 44. Moses Tod steht nun unmittelbar bevor. Und Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes, er und Josua, der Sohn Nuns. Als nun Mose das alles zu Ende geredet hatte vor ganz Israel, sprach er zu ihnen, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben, und durch dies Wort werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Und der Herr redete mit Mose am selben Tage und sprach, geh auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Lande Moab gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum geben werde. Dann stirb auf dem Berge, auf den du hinaufgegangen bist, und lass dich zu deinem Volk versammeln, wie dein Bruder Aaron starb auf dem Berge Hor und zu seinem Volk versammelt wurde. Denn ihr habt euch an mir versündigt unter den Israeliten bei dem Haderwasser zu Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht heiligtet inmitten der Israeliten. Denn du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber du sollst nicht hineinkommen. Soweit die Verse 44 bis 52. Zum letzten Mal tritt Mose öffentlich auf, indem er den 12 Stämmen Israels jeweils einen individuellen Segen zuspricht. Im ersten Vers von Kapitel 33 wird berichtet, dies ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Israeliten vor seinem Tode segnete. Auf die einzelnen Segenssprüche möchte ich hier nicht weiter eingehen, bitte Sie aber darum, sich selbst einmal damit zu beschäftigen. Und so springe ich nun einfach zu Kapitel 34, dem Schlusskapitel des 5. Mosebuches. Hier wird beschrieben, wie Moses Leben zu Ende geht. Wie schon mehrfach erwähnt, wird genau deshalb von manchen Theologen in Frage gestellt, ob Mose tatsächlich der Verfasser des 5. Mosebuches sein könne. Ich persönlich habe kein Problem damit, weil ich es für möglich halte, dass Mose auch an dieser Stelle einen prophetischen Blick in die Zukunft werfen durfte. Denkbar ist aber auch, dass Josua diesen Teil des 5. Mosebuches verfasst hat. Die Einteilung in einzelne biblische Bücher erfolgte sowieso erst in späterer Zeit. Und wenn man bedenkt, dass der Text des Alten Testaments zunächst fortlaufend in Schriftrollen festgehalten wurde, so kann man sich leicht vorstellen, dass der vermeintliche Schluss des 5. Buches Mose in Wirklichkeit der Anfang des Josua-Buches sein könnte. Viel wichtiger als die Zuordnung ist aber ohnehin der Inhalt. Hören Sie deshalb nun aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 34, die Verse 1 bis 8. Dort wird berichtet: Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisga gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm: Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab, gegenüber Bet-Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Soweit die Verse 1 bis 8. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Moses Worte aus Kapitel 31. Er selbst hatte gesagt: Ich bin heute 120 Jahre alt, ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Er selbst hatte also den Eindruck gehabt, den Einmarsch in das verheißene Land wegen der damit verbundenen Strapazen nicht mehr meistern zu können. Wenn es nun in dem gerade vorgelesenen Vers 7 heißt, seine Kraft war nicht verfallen, so muss das kein Widerspruch sein. In seinem Alltag konnte sich Mose offenbar bis zuletzt auf seine körperlichen Kräfte verlassen. Sonst hätte er sich wohl auch kaum mit einer langen Abschiedsrede an sein Volk wenden können. Das Leben des Mose endet, nachdem Gott ihm aus der Ferne das verheißene Land Kanaan gezeigt hat. Noch einmal wird uns vor Augen geführt, in welch einer engen Beziehung Mose zu seinem Herrn stand. Und so fühle ich mich an einen Vers aus dem 2. Buch Mose erinnert. Im Zusammenhang mit dem Bau der Stiftshütte heißt es dort: Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Mit dem Schluss dieser Sendung haben wir zugleich das Ende des 5. Mosebuches erreicht. Wenn Sie diese Sendereihe schon ein bisschen länger mitverfolgen, dann wissen Sie, dass ich immer wieder zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hin und her wechsle. Demnach wäre also in der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel ein Buch aus dem Neuen Testament an der Reihe. Doch weil es mehr alttestamentliche als neutestamentliche Bücher gibt, möchte ich die Sendereihe fortsetzen mit dem Josua-Buch, dem Buch der Richter und dem Buch Ruth. Erst danach folgt dann ein Wechsel ins Neue Testament zur Apostelgeschichte. Soweit schon mal ein kurzer Ausblick. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein.